Liebe Freunde, sechstes und siebentes Kapitel ist für heute vorgesehen. Vielleicht gelingt es uns, dass wir durchkommen. Zum Verständnis dieser Texte sei vielleicht jetzt Folgendes vorausgeschickt. Erstens einmal wiederhole ich, was ich einleitend erklärt habe, den Begriff Geschichtstheologie. Was die Apokalypse bringt, ist eine Schau der Geschichte. Man kann Geschichte aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Nehmen Sie die Geschichte des Hitlerkrieges. Da können Sie entweder selber beteiligt gewesen sein in irgendeiner Form, dann sind Sie ein Augenzeuge und können erzählen, wie Sie Geschichte erlebt haben. Oder Sie kaufen sich ein Buch, wo dieser Krieg von einem Historiker dargestellt wird, dann sind Sie also von der wissenschaftlichen Seite her informiert. Das ist aber unsere Betrachtungsweise. Von Gott her gesehen schauen die Dinge sehr anders aus. Da ist der Vergleich meistens gebraucht mit dem Teppich, dass ein Teppich von oben gesehen sehr schön ist und von unten her gesehen ist ein wirres Durcheinander von verschiedenen färbigen also Wollstücken und man sieht kein Muster, man sieht keinen Sinn, man sieht keine Planung, aber von oben ist er sehr schön. Und so ist es auch mit der Weltgeschichte. Gott sieht die Dinge und legt den Sinn hinein. Das ist das Geheimnis, was wir Vorsehung nennen. Dass er es sich leisten kann, das Geschöpf walten zu lassen. Sie werden jetzt draufkommen in dem Text, dass der Begriff Gewährung, es wird dem Geschöpf, da gehören die satanischen Mächte dazu, aber auch der Mensch. Dem Geschöpf ist es freigestellt, auch die wüstesten und übelsten Bosheiten zu tun. Gott hat dem Geschöpf die freie Entscheidung für Gut und Böse gegeben. Diese Entscheidung für Gut und Böse ist hochinteressant, wissen Sie, weil sie Gegenstand vielfältiger Forschung in der Tiefenpsychologie ist, Erforschung also des unbewussten Bereichs im Menschen, woher das kommt, dass der Mensch auch ohne irgendwelche religiöse Unterweisung, auch ohne persönlichen Glauben, die Kategorie Gut-Böse kennt. Dass es das gibt, dass es die Unterscheidung Gut-Böse gibt. Und dass er für das Gute und für das Böse verantwortlich ist, dass er tut. Dass er für das Gute eine Anerkennung verdient und für das Böse geradestehen muss. Das sind einfach Urerfahrungen des Menschen, die nichts anderes sind, als wie es Viktor Frankl genannt hat, der unbewusste Gott. Das sei der erste Gedanke. Geschichtstheologie, wie die Dinge von Gott aus ausschauen. Von uns aus gesehen ist die Menschheitsgeschichte und die Schöpfungsgeschichte ein Irrsinn. Genau wie der Teppich von unten, ein wüstes Durcheinander, ohne Sinn, ohne Plan, ohne Schönheit, grausig. Und von oben sieht die Sache anders aus. Und das Zweite, was ich zum Verständnis sagen möchte, wir haben letztes Mal also vom Lamm gelesen, dieses Lamm, dem die Buchrolle, die siebenfach gesiegelte, übergeben wird. Und ich habe Ihnen dann erklärt, dass das Öffnen dieser Siegel ein Doppeltes bedeutet. Nämlich einerseits, wenn die Siegel geöffnet werden, kann man hineinschauen und kann draufkommen, was darin geschrieben ist, also wie die Idee, wie der Schöpfungsplan aussieht, was Gott gemeint hat mit diesem ganzen Unternehmen Schöpfung, das uns so völlig unverständlich vorkommt, wo wir nicht begreifen, warum er das überhaupt in Szene gesetzt hat. Öffnen heißt Einblick gewinnen. Und Einblick gewinnen, bis wir am Schluss wirklich also nur mehr anbeten. Erinnern Sie sich an 4., 5. Kapitel, die wir letztes Mal gelesen haben, wo alles letztlich in Anbetung mündet. Die ganze Schöpfungsgeschichte letztlich dorthin führt. 4., 5. Kapitel war ja gleichsam so eine Art Ouvertüre, habe ich damals gesagt, nicht? Ouvertüre, wo die Motive schon aufklingen, die dann im ganzen Werk durchgeführt werden. Und so ist also das Öffnen der Siegel durch das Lamm ein doppeltes. Einerseits öffnen, dass man Einblick gewinnt und andererseits sagte ich Ihnen, dass die Rolle, wenn sie siebenfach gesiegelt ist, ein Testament darstellt und ein Testament öffnen heißt es durchführen. Das Testament, das versiegelte Testament öffnen darf nur der Testamentsvollstrecker. Also wenn das Lamm die sieben Siegel löst, der Schöpfungsplan, die Schöpfungsidee des Vaters ist ein Testament. Ein Testament ist ein Willensentschluss, der in Kraft tritt erst im Augenblick des Todes. Also da ist schon hingewiesen auf dieses geschlachtete Lamm. Das geschlachtete Lamm, weil sein Tod das verwirklicht, was gemeint ist mit der ganzen Schöpfung. Deswegen ist das Lamm berufen, die sieben Siegel zu öffnen, das heißt durchzuführen, was ursprünglich mit der Schöpfung gemeint ist. Das wäre also die Wiederholung, die an den Anfang gestellt wird. Und dazu wäre noch zu erwähnen die Tatsache, dass das Lamm die Siegel öffnet, dass also die Durchführung des ganzen Geschehens letztlich in den Händen des Lammes liegt. Ich sagte Ihnen ja, dass der vordergründige Anlass für die Apokalypse die trostlose Situation der Christen im ausgehenden ersten Jahrhundert gewesen ist, diese schweren Verfolgungen, in denen sie sich befunden haben, und dass dieses Trostbuch, eben die Apokalypse, als Trostbuch geschrieben ist und dieser Gedanke des Trostes sich darin zeigt, für euer vordergründiges Erkennen regiert der Kaiser, regieren seine Minister, seine Generäle, seine Polizei, also lauter christusfeindliche Mächte. Aber in Wirklichkeit regiert er allein. Das Lamm öffnet die Siegel und das Lamm führt durch, was vom Vater gemeint ist. Das sei also ungefähr der Hintergrund, die Szenerie für das sechste Kapitel, das wir jetzt lesen, ist die Szenerie vom vorigen Mal, vom vierten und fünften Kapitel. Viertes Kapitel war der Thronende und um den Thronenden herum die 24 Ältesten und die vier Wesen. Und wie dann das Ganze in Anbetung mündet und die 24 Ältesten legen ihre Kronen vor dem nieder, der auf dem Throne saß. Das war viertes Kapitel und fünftes Kapitel war dann dieser Thronende, hat die Rolle in der Hand mit die siebenfach versiegelte Rolle und die Verzweiflung, ich weinte sehr, weil niemand würdig befunden ward, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu lösen. Und dann das Trostwort, weine nicht, siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu lösen. Und wie dann der Seher aufschaut, ja, wer ist dieser Löwe aus dem Stamme Juda, wer ist dieser Spross Davids? Und ich sah ein Lamm dastehen wie geschlachtet. Und das kommt dann und empfängt die Rolle, um sie zu öffnen. Und da ist dann die dreifache Eucharistia, die wir gelesen haben, dieser dreifache Lobgesang um das geschlachtete und lebende Lamm von Gottes Volk, also erlöste Menschheit, von der Welt der Geistwesen und von der vernunftlosen Kreatur. Das ist die Szenerie, die weiter vorausgesetzt ist. Und nun beginnt das sechste Kapitel. Da sah ich und hörte, wie das Lamm das erste der sieben Siegel öffnete, eines der vier Wesen wie mit Donnerstimme rufen, komm! Ich sah auf und siehe ein weißes Pferd, der auf ihm saß, trug einen Bogen, und es ward ihm ein Kranz gereicht, und er zog aus, ein Sieger, um zu siegen. Ich lese jetzt einen längeren Text, weil es zum Zusammenhang besser ist. Als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Wesen rufen, komm. Da zog ein anderes Pferd aus, feuerrot, der auf ihm ritt, dem ward gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie einander hinschlachten werden, und es ward ihm ein großes Schwert gereicht. Als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Wesen rufen, komm. Ich sah auf, da siehe ein schwarzes Pferd. Sein Reiter trug in seiner Hand eine Waage. Ich hörte etwas wie eine Stimme mitten aus den vier Wesen rufen, ein Maß Weizen um einen Denar, drei Maß Gerste um einen Denar, das Öl und den Wein jedoch sollst du nicht schädigen. Als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Wesens rufen, komm. Ich sah auf, da siehe ein fahles Pferd. Sein Reiter trug den Namen Tod, und ihm folgte der Herrscher des Totenreiches nach. Ihnen ward Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, durch Schwert, Hunger, Pest und die wilden Tiere der Erde. Das sind die berühmten vier apokalyptischen Reiter von Albrecht Dürer, ist vielleicht die bekannteste Darstellung. Sie werden dann nächsten Mittwoch das auch in der Darstellung von Herbert Böckel sehen. Die vier apokalyptischen Reiter, eine Vierergruppe, die sie bei den anderen sieben Reihen auch feststellen werden. Es wird nämlich das Geschehen in der Menschheitsgeschichte, in der Kirchengeschichte, auch in der Schöpfungsgeschichte, wird dargestellt in der Apokalypse in drei Siebenerreihen. Die eine siebener Reihe, die Vision von den sieben Siegeln. Die zweite siebener Reihe, die Vision von den sieben Posaunen. Und die dritte siebener Reihe, die Vision von den sieben Zornesschalen, die ausgegossen werden über die Schöpfung. Und jede dieser siebener Reihen ist in gleicher Weise untergeteilt. Nämlich die ersten vier Ereignisse bilden eine Einheit, so wie hier die vier apokalyptischen Reiter eine Einheit sind, und dann kommt das fünfte Siegel und das sechste Siegel, das sind jeweils Einzelereignisse. Und dann kommt eine Pause. Die Pause ist das siebente Kapitel hier eingeschoben. Eingeschoben, und dann das achte Kapitel beginnt dann, als das Lamm das siebente Siegel öffnete. Dann kommt erst die Öffnung des siebenten Siegels. Und das gleiche Kompositionsmodell gilt für alle drei siebener Reihen. Bei den sieben Posaunen werden Sie auch finden, die ersten vier Posaunen sind eine Einheit, dann kommt die fünfte und sechste Posaune, dann ist wieder ein Zwischenstück, Zwischenvisionen eingeschoben, dann kommt die siebente Posaune. Und so wie das siebente Siegel die sieben Posaunen zur Folge hat, hat dann die siebente Posaune die sieben Zornesschalen zur Folge. So löst jede siebener Reihe löst die nächste aus. Und bei den sieben Zornesschalen sind wieder die ersten vier eine Einheit, dann die fünfte und sechste für sich und dann kommt wieder die letzte. Das ist das Kompositionsmodell, das ich Ihnen deswegen sagen wollte, weil es einerseits fürs Verständnis hilfreich ist und andererseits Ihnen auch zeigen sollte, dass das also hochkunstvolle Literatur ist. Das sind keine Pfuscher. Das ist also geschrieben von einem Menschen, der in der Literatur sich wirklich ausgekannt hat. Wir können ja über die Bildung des Apostels Johannes gar nichts sagen. Wir müssen nur sagen, dass es sicher von ihm stammt, weil es sowohl im Vokabular wie auch im theologischen Konzept wörtlich übereinstimmt mit dem Johannesevangelium und mit den Johannesbriefen. Es ist also sicher vom Apostel Johannes. Sollen sich da nicht was einreden lassen? Es gibt natürlich Bibeltheologen, die behaupten, das kann natürlich nicht von Johannes sein, aber das ist ein Unsinn. Das ist ein glatter Unsinn, weil die Schrift selber ist an jeder Zeile bezeugt, dass derselbe Verfasser ist wie Johannes Evangelium und Johannesbriefe. Aber zweifellos hat der Mann, der ja wahrscheinlich ein einfacher Fischer gewesen ist, in den langen Jahren seines Lebens in Ephesus sehr stark mit der hellenistischen Kultur Kontakt gehabt. Wenn das ein begabter Mensch war, hat er wahrscheinlich innerhalb von wenigen Jahren so perfekt Griechisch gesprochen, dass er auch die griechischen Dinge lesen konnte. Also das ist alles möglich. Jedenfalls ist es bewundernswert, wie die Apokalypse literarisch kunstvoll aufgebaut ist. Und nun versuche ich also erstens, diese vier apokalyptischen Reiter Ihnen ein bisschen bewusst zu machen. Sie werden sich erinnern, von allen Vieren ist die Einleitung dieselbe. Das Lamm öffnet ein Siegel, dann ruft eines der vier Wesen mit Donnerstimme, komm. Die vier Wesen haben wir im vierten Kapitel gehabt, die sind also um den Thron des Waltenden, ja so ungefähr, sind diese vier Wesen, und ich sagte Ihnen, das sind Personifizierungen der kosmischen Mächte. Der Kosmos ist von unglaublichen Mächten erfüllt, wir sagen heute halt Energien, nicht? Und wir wissen, dass in der Astronomie uns Dinge genannt werden, wo jede Fantasie und jedes Denkvermögen aussteigt, wenn da von den Energien dieser Galaxien und dieser Milchstraßen und dieser Sonnensysteme, und wenn da die Rede ist also von diesen Milliarden und Abermilliarden, das übersteigt alles, nicht? Und das wusste man damals natürlich nicht vom naturwissenschaftlichen Standpunkt her, aber die Leute haben wahrscheinlich eine stärkere Intuition gehabt, und von dieser Intuition her war ihnen dieses Weltall ja irgendwie geläufig. Ja, im vorderen Orient ist ja sehr viel Astronomie betrieben worden. Die Assyrer haben Astronomie betrieben, die Babylonier haben Astronomie und sehr viel Sternkunde gehabt. Also das war ihnen schon bekannt. Nicht? Und da war diese Schöpfung, das war nicht einfach irgendwie halt ein Himmel, auf dem ein paar Sterne aufgepickt sind, sondern es war ein großes Geheimnis einer unglaublichen Welt, die man dahinter geahnt hat. Und die hat man personifiziert in diesen Wesen, Mischgestalten mit verschiedenen Köpfen und Gesichtern und Tierleib, eben aus der assyrischen Mythologie übernommen. Mischwesen, um die Fremdheit anzudeuten. Die Fremdheit, dass gewisse Analogien zwischen diesen Wesen und uns bestehen mögen, aber in Wirklichkeit sind sie anders, sind sie etwas aus einer uns fremden Welt. Was aber damit gesagt sein soll, meine Freunde, dass die ganzen Katastrophen, die da geschildert werden, jeder dieser vier apokalyptischen Reiter ist Träger von Katastrophen, dass diese Katastrophen von der Schöpfung herkommen, von der Schöpfung inszeniert und von Gott zugelassen sind. Dass also das Schöpfungskonzept gut ist. Gott sah, was er gemacht hat, und es war sehr gut. Und nun hat das Geschöpf, wobei also diese Mischwesen zweifellos die ganze Schöpfung irgendwo meinen, und nach der biblischen Darstellung beginnt ja der Einbruch des Bösen mit der Schlange. Und in diese Richtung geht also diese Aussage, dass die Wesen, die vier Wesen rufen, komm, sie rufen, sie führen die Katastrophen herbei. Die kommen aus der Schöpfung, die kommen nicht von ihm. Aber er bleibt der Herr darüber, und er führt mit der Öffnung der Siegel, führt er durch, trotz dieser Katastrophen und in diesen Katastrophen, was eigentlich gemeint war. Und ich sah auf, erstes Siegel, da siehe ein weißes Pferd, der auf ihm saß, trug einen Bogen, und es ward ihm ein Kranz gereicht, und er zog aus, ein Sieger, um zu siegen. Sie haben also vier Pferde in jeweils anderen Farben, wobei diese vier Farben die vier Weltgegenden versinnbildlichen. Also die vier Pferde, die vier Reiter besagen, dass es sich um Ereignisse handelt, die die ganze Schöpfung, die ganze Menschenwelt ergreifen und erreichen. Das weiße Pferd ist die Farbe des Ostens, das feuerrote Pferd die Farbe des Nordens, das schwarze Pferd die Farbe des Südens und das fahle Pferd, das ist die Farbe des Westens. Und wer sitzt nun auf diesen Pferden? Erstes Pferd, erstes Siegel, das geöffnet wird. Der auf ihm saß, trug einen Bogen, und es ward ihm ein Kranz gereicht, und er zog aus, ein Sieger, um zu siegen. Für den damaligen Leser vollkommen eindeutig, das sind die Parther. Die Parther, ein nordiranischer Volksstamm, der sich im Zwischenstromland in Mesopotamien, wo heute der Iran ist, niedergelassen hatte und das einzige Volk war, dem die Römer nicht gewachsen gewesen sind. Gut, man muss hinzufügen, dass die Ostkirche des Römischen Reiches, die Ostgrenze des Römischen Reiches eine offene Grenze war. Es war nur der Euphrat. Der Euphrat war die Grenze und im Übrigen ein flaches Land, also sehr schwer zu verteidigen, wenn dieser Fluss irgendwie also überbrückt wird. Und dort waren die Parther. Und die Parther hatten im Jahr 62 nach Christus einen Krieg mit den Römern gewonnen. Und die Anführer dieser parthischen Heere, das waren so Steppenpferde, die sie gehabt haben, sehr schnelle, kleingewachsene Pferde, sehr zäh, also für den Krieg hervorragend, und ihre Anführer saßen auf weißen Pferden. Und die Waffen der Parther waren Pfeil und Bogen. Ganz wörtlich, wie es da steht. Auf ihm saß auf dem weißen Pferd, trug einen Bogen, und es ward ihm ein Kranz gereicht, und er zog aus, ein Sieger, um zu siegen. Das ist dieses Jahr 62, wo die Römer einen Krieg verloren haben, die nie einen Krieg verloren haben. Das ist denen noch zur Zeit, also 20 Jahre später, noch in den Knochen gesessen, dass er zog aus als Sieger. Und so ist dieser erste Reiter auf dem weißen Pferd, das ist das Symbol der großen Völkerkriege. Diese großen Völkerkriege, die damals natürlich mit einer unglaublichen Brutalität geführt worden sind und auch massenhaft Opfer gefordert haben, das geht dann bis in unser Jahrhundert. Der Erste Weltkrieg war noch ein Völkerkrieg, wo wirklich Menschen gegeneinander gekämpft haben. Der Zweite war schon ein Maschinenkrieg, der Zweite Weltkrieg. Der Dritte Weltkrieg wird ein Knopfdruckkrieg sein, wo irgendwelche Kapos einen Knopf drücken und dann geht die Maschine in Gang. Aber das waren noch Menschenkriege, denken Sie an den 30-jährigen Krieg. 2/3 der Bevölkerung Mitteleuropas sind dabei zugrunde gegangen im 30-jährigen Krieg. Nicht? Das waren also Kriege, wo es schauerlich zugegangen ist, auch die Kriege des Altertums. Und die Waffen des Altertums waren ja auch von unvorstellender Brutalität. So ist also das erste apokalyptische Bild ist also das Bild der Kriege, die durch die Jahrhunderte die Völker dezimiert haben und unglaubliches Leid vor allem über Frauen und Kinder gebracht haben. Die Männer sind dann irgendwo verendet, weil sterben kannst du ja nicht sagen bei dieser Art von Abschlachtung, die da getrieben worden ist. Das ist also der Krieg. Als es das zweite Siegel öffnete, da wird es noch brutaler. Da wird von Abschlachten die Rede, während die Schlacht, also wo zwei Heere aufeinander gestoßen sind, das war noch ein Kampf, aber hier wird geschlachtet beim zweiten Siegel. Da zog ein anderes Pferd aus Feuer, rot, der auf ihm ritt, dem ward gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie einander hinschlachten. Das sind die inneren Kriege, das sind die Bürgerkriege, das ist der Terror, das sind die Revolutionen, die ja meistens noch viel grausamer sind wie die offene Feldschlacht. Denken Sie nur, was wir heute an Terror erleben, nicht? Das ist ja von so unvorstellbarer Grausamkeit, dass Sie da irgendwelche Bomben in Autos transportieren und dann das Auto mit der Bombe in die Luft fliegt und dann nehmen das Hotel mit oder eine Eisenbahn, einen Eisenbahnzug und dann 200 Leute tot sind, ist das denen ganz wurscht. Das ist hier gemeint. Das ist also das brutale Abschlachten im Bürgerkrieg, im Terrorismus, in der Revolution. Und es ward ihm ein großes Schwert gereicht. So geht also der Jammer und so geht die Qual und so geht der Schmerz und so geht das Blut und so gehen die Tränen. So geht das über diese Geschichte, über die Welt hin. Aber immer wieder komm, das ist die Gewährung. Gott lässt das Böse gewähren. Er lässt das Böse gewähren, weil es im Konzept vorgesehen ist, dass das Wesen frei sein muss. Wenn das Wesen, das sind wir Menschen, lassen wir die Geistwelt aus, wir Menschen sind gerufen, dass wir in der Einigung mit Gott unsere Vollendung finden. Diese Einigung mit Gott ist nur möglich, wenn ich sie will. Sonst ist ja der Mensch ein Gegenstand, über den Gott verfügt, so wie ich über dieses Buch verfüge und es von rechts nach links lege. Aber wenn der Mensch ein Partner sein soll für einen ewigen Bund gegenseitiger Liebe, dann muss das ein Wesen der Freiheit sein. Und mit der Freiheit ist eben die Möglichkeit des Bösen einkalkuliert. Einkalkuliert, dass aber dennoch dieses Böse sich der Vorsehung der führenden Hand des Lammes nicht entziehen kann, sondern, wie ich den letztes Mal erzählt habe, von dem Gleichnis des Peter Lippert, von diesen Buben, die sich gegenseitig boxen und treten und anspucken. Ja, ja, sie redeten wirres Zeug und sie stießen sich auf dem Wege, während ich sie heimführte. Also dieses Geheimnis des Gewährenlassens und dennoch die Völker heimführen zu ihrem Ziel, es sei denn, dass ein Einzelner sich daraus also absentiert, nicht? Er kann sich verweigern. Es gibt sicher die Möglichkeit des Verlorengehens, aber im Allgemeinen führt der Herr die Schöpfung in das Herz des Vaters. Aber wie gesagt, der Einzelne kann sich dem verschließen. Das ist also das Zweite. Als es das dritte Siegel öffnete, wieder ruft das dritte von den vier Wesen, komm, ich sah auf ein schwarzes Pferd, sein Reiter trug in seiner Hand eine Waage. Das ist die Waage aus der Hungersnot des Jahres, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich weiß es jetzt nicht mehr, da ist es, des Jahres 92-93, im Jahr 92-93, das ist ungefähr ja, ein, zwei Jahre vor der Abfassung der Apokalypse, war in Kleinasien eine große Hungersnot, wo Höchstpreise von den Behörden festgesetzt werden mussten, weil die Preise für Lebensmittel so wahnsinnig gestiegen sind. Bei Cicero kann man lesen, dass zu seiner Zeit für einen Denar hast du bekommen 12 Maß Weizen beziehungsweise 24 Maß Gerste. Das ist der Preisvergleich. Und jetzt, er hört eine Stimme rufen, ein Maß Weizen um einen Denar. Normal hat man 12 Maß Weizen bekommen um einen Denar. 3 Maß Gerste um einen Denar. Normal hat man 24 Maß Gerste bekommen. Warum das Öl und der Wein verschont bleiben, das habe ich also in keinem der Kommentare gefunden, das weiß man nicht. Warum dann steht, also es ist jedenfalls die Hungersnot gemeint. Die Hungersnot, diese Hungersnot, die vor irgendwelchen Dingen, vielleicht sind Öl und Wein als kultische Gegenstände gemeint, weil das Öl für die Salbung verwendet wird und der Wein für die Eucharistiefeier. Weiß man nicht. Als das Land das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Wesens rufen, komm. Ich sah auf und siehe ein fahles Pferd, sein Reiter trug den Namen Tod. Nun ist das griechische Wort Thanatos auch verwendet, auch in der Bibel, in der Septuaginta, also in der griechischen Fassung des Alten Testaments, für die Pest. Und es ist eher vermuten, dass es hier zu vermuten, dass es Pest, mit Pest zu übersetzen wäre, statt mit Tod, weil ja der Tod praktisch bei allen vier apokalyptischen Reitern die letzte Konsequenz aus den Ereignissen ist. Im großen Völkerkrieg, im Bürgerkrieg, in der Hungersnot und jetzt also in der Seuche, in der Pest. Sein Reiter trug den Namen, hier bei mir steht Tod, man könnte aber wahrscheinlich richtiger sagen Pest, und ihm folgte der Herrscher des Totenreichs. Das wäre eigentlich der Tod. Also der Tod als Zusammenfassung dieser ganzen Gräuel, die da entstehen, ihnen ward gegeben, Gewalt gegeben, den vierten Teil der Erde zu töten durch Schwert, Hunger, Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und jetzt möchte ich den Herrn Dozenten Schauer bitten, dass er Ihnen ein paar Takte vorspielt aus dem Oratorium, das Buch mit sieben Siegeln. Das Oratorium von Franz Schmidt, manche von Ihnen haben seinerzeit im Stephaniensaal gehört, das ist in den 50er Jahren bei uns immer wieder aufgeführt worden, wo also Franz Schmidt Teile der Apokalypse vertont. Und der Herr Dozent hat von den Schallplatten hat er aufgenommen einen Teil von der Öffnung des zweiten Siegels. Das war das Siegel, wo also das feuerrote Pferd da einzieht und ihm ward gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Da werden Sie sehen, dass man also mit musikalischen Mitteln manche Dinge viel, viel intensiver und viel gültiger. Jetzt haben wir vier Siegel öffnen gesehen und sie zeigen uns die Katastrophen und die Gräuel, die die ganze Menschheit treffen. Das fünfte Siegel spricht nun von der Tragödie der Christen, der Gläubigen. Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die hingemordet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses, an dem sie festgehalten, und sie riefen mit lauter Stimme, wann endlich, heiliger und wahrhaftiger Gott, wirst du richten und unser Blut rächen an den Bewohnern der Erde. Da wurde jedem von ihnen ein weißes Gewand verliehen und ihnen gesagt, sie sollten sich noch eine kleine Weile gedulden, bis auch ihre Mitknechte und Brüder vollzählig seien, die noch gleich ihnen erschlagen werden sollten. Dieses fünfte Siegel handelt von den Märtyrern, und zwar unter dem Bild des Brandopferaltares in Jerusalem. Es heißt, unten am Altar die Seelen derer, die hingemordet worden waren, am Brandopferaltar, da sind also die Tiere geschlachtet worden, und das Blut der geschlachteten Tiere ist unten am Fuß des Altares ausgegossen worden. Und dann mit diesem Brandopferaltar vergleicht also hier die Öffnung des fünften Siegels den Tod der Märtyrer, die hingemordet worden waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses. Martyrion heißt ja auf Griechisch Zeugnis. Sie haben mit ihrem Leben, mit der Hingabe ihres Lebens, den Glauben bezeugt vor der Welt. An dem sie als Märtyrer festgehalten und sie riefen mit lauter Stimme, wann endlich, heiliger und wahrhaftiger Gott, wirst du richten? Also wenn schon das scheinbare Schweigen Gottes, die scheinbare Untätigkeit Gottes in den irdischen Katastrophen die Menschen in eine Glaubensschwierigkeit versetzt und zum Glaubensproblem wird, umso größer noch, wieso kommen also wir unter die Räder? Heiliger und wahrhaftiger Gott, wann wirst du richten und unser Blut rächen? Das dürfen Sie aber ja nicht missverstehen als, wie soll ich sagen, eine Art persönlicher Rachsucht. Wenn man die Märtyrerberichte aus der damaligen Zeit liest, weiß man genau, dass diese Leute völlig anders gedacht haben. Die waren sich selber überhaupt nicht wichtig. Sie waren, es klingt sehr komisch, aber sie waren wirklich stolz darauf, mit ihrem Blut und ihrem Leben die Treue zu Christus bis zur letzten Konsequenz zu leben. Das war mag sein, dass diese Leute eine spezielle Gnade auch empfangen haben. Ich bin ganz überzeugt, dass für außergewöhnliche Situationen der gläubige Mensch auch außergewöhnliche Gnaden bekommt. Ich glaube nicht, dass wir uns in die Situation einfach hineindenken dürfen, was passiert, wenn bei uns eine blutige Verfolgung ausbricht, werde ich bestehen oder werde ich abtrünnig werden. Die Frage ist völlig müßig, weil du hast keine Ahnung, wie du in der Situation innerlich beieinander sein wirst, welche Anfechtungen und welche Hilfen, welche Gnaden einem geschenkt werden, das weiß man alles nicht. Aber jedenfalls ist das einfach der Ausdruck für das urmenschliche Gerechtigkeitsgefühl. Es kann doch nicht sein, dass das Böse einfach siegt. Das kann doch nicht sein. Wann endlich, heiliger und wahrhaftiger Gott, wirst du richten? So müssen Sie das also einordnen. Und da kommt eine seltsame Antwort auf diese Frage, eine doppelte Antwort. Es wurde zuerst jedem ein weißes Gewand verliehen. Das weiße Gewand ist die Aussage, dass diese Leute schon teilnehmen an neuen Leben, schon teilnehmen an der Einigung mit Gott, dass sie also schon in der Vollendung sind, aber dass diese Vollendung noch nicht die endgültige ist mit der Auferstehung der Toten. Bis dahin sollten sie sich noch eine Weile gedulden, bis auch ihre Mitknechte und Brüder vollzählig seien, die noch gleich ihnen erschlagen werden sollten. Das ist auch wieder eine offene Frage, wie das mit dieser Vollzahl ist, bis auch ihre Mitknechte und Brüder vollzählig seien. Ob das nur einfach von der Allwissenheit Gottes her die Erkenntnis ist, dass so und so viele als Märtyrer ihr Leben geben werden, oder ob das eine Art Beitrag ist, der in einem bestimmten Ausmaß gefordert wird. Vielleicht kennen Sie den Paulus-Satz, wo Paulus über die wirklich fürchterlichen Strapazen und auch Leiden seines Lebens redet und wo er dann sagt, ich ergänze an meinem sterblichen Leibe, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ja, es fehlt natürlich nichts, weil der Kreuzestod ist Erlösung im Namen der Menschheit, ist Sühnetod für die Schuld der Welt. Das Lamm Gottes nimmt hinweg die Sünde der Welt. Aber Gott, wie ich schon früher sagte, behandelt uns nicht als Gegenstände. Wir müssen mittun. Wir müssen auch in seine Passion mit ihm mitgehen. Wir müssen bereit sein, als Glieder an seinem Leib, an seiner Herrlichkeit, aber auch an seiner Passion teilzuhaben. Das werden Sie in den Paulusbriefen immer wieder finden, dass Paulus sagt, mit der Taufe sind wir hineingetauft in den Tod Christi und in seine Auferstehung. Sie müssen sich vorstellen, wie die Taufe damals vollzogen wurde durch Untertauchen. Dieses Untertauchen wurde gedeutet als ein Begräbnis. Der alte Mensch ist gestorben und ist begraben im Wasser des Taufbeckens und ein neuer Mensch steht auf. So bist du hineingetauft in Tod und Auferstehung Christi. Du nimmst mit deinen Leiden und deinem Sterben Teil an seiner Passion und seinem Kreuzestod und du nimmst dadurch auch Anteil an seiner Auferstehung. Und jetzt kommt dann die Öffnung des sechsten Siegels und da wird die ganze Katastrophe, das ganze Grauen, wird dann übertragen auf die ganze Schöpfung, auf die vernunftlose Kreatur. Wieder sah ich, als es das sechste Siegel auftat, das Land, wie ein gewaltiges Erdbeben entstand, die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Tuch, der ganze Mond wurde wie Blut, die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie der Feigenbaum seine späten Früchte abwirft, wenn er von heftigem Wind geschüttelt wird. Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und jeder Berg, jede Insel wurde von ihrem Ort gerückt. Da verbargen sich die Könige der Erde, die Vornehmen, Obersten, Reichen und Mächtigen, jeder Knecht und jeder Freie, in den Höhlen und Klüften der Berge und riefen zu den Bergen und Felsen, fallet über uns und berget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zornes, wer kann da bestehen? Mit dem sechsten Siegel kommen wir also schon ganz nah an das, was dann in den Evangelien das jüngste Gericht genannt wird. Nicht? Das ist also einerseits ein Durchblick durch die Geschichte der Menschheit und andererseits ist es wieder anwendbar auf jede Zeitsituation. Wenn Sie nämlich gerade dieses letzte Siegel jetzt sich überlegen auf unsere Zeit, das ist also fast wörtlich kannst du es übernehmen, diese Angst. Diese Angst, was wird aus uns, aus unserer Welt, aus unserer Natur, angefangen vom Krieg der Sterne und vom Atomkrieg bis zum Untergang also unserer irdischen Natur, die Umweltzerstörung, wo also die ganze Natur mit hineingerissen ist in die Katastrophe, die der Mensch ausgemacht hat. Das ist nicht Schicksal, das ist nicht einfach verhängt über die Menschheit, sondern das ist die Brutalität, die Habgier, der Machtwille, Die Hemmungslosigkeit einer aus Gott gefallenen Menschheit, eines von Gott abgewandten Geistes. Und wenn Sie ein Wort von Augustinus einmal gelesen haben, das also in einer unüberbietbaren Kürze das alles zusammenfasst, da heißt es dort, du hast es so geordnet, o Gott, dass sich selber zur Strafe sei jeder ungeordnete Geist. Du hast es so geordnet, o Gott, dass sich selber, wir richten uns selber zugrund, wir. Du hast es so geordnet, o Gott, dass sich selbst zur Strafe sei jeder ungeordnete Geist. Und das, wir leben in einer völligen Entordnung. Es macht ja jeder, was er will. Jeder macht sich seine Ordnung und seine Vorstellung und seine Maßstäbe, seine Wertskala, macht ja jeder selber. Kein einziger denkt daran, sich das von Gott sagen zu lassen, was gut, was böse, was oben, was unten, was edel, was gemein. Nein, ich übertreibe das natürlich, ich sage kein einziger, aber die Gesinnung unserer Gesellschaft, die Gesinnung unserer Generation ist eine völlig autonome, wo jeder sein eigener Papst und sein eigener Kaiser ist. Und da wird also dann alles mit einbezogen, die ganze vernunftlose Kreatur, und da kommt jetzt die große Angst, die kreatürliche Angst vor dem, was wird. Da verbargen sich, da werden jetzt 7 Gruppen genannt, die Könige, die Vornehmen, die Obersten, die Reichen, die Mächtigen, der Knecht und der Freie. Also praktisch die ganze Menschheit, sie verbergen sich, plötzlich sind sie alle gleich, jeder versteckt sich in einer Höhle irgendwo, und riefen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet über uns und berget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt. Plötzlich begreift dieser Mensch, dieser Abgefallene, dieser Abtrünnige, dieser Selbstherrliche, der sich selbst anbetende Mensch, plötzlich begreift er die Wirklichkeit Gottes. Und dass er nicht auskam, dass er ihm begegnet, dass er diese Begegnung nicht wegschieben kann, indem er sich in einer Höhle versteckt. Und wenn Sie in der tiefen Psychologie die Feststellung finden, dass die Angst, schon in der Existenzphilosophie war davon die Rede, dass die Angst die Grundbefindlichkeit des modernen Menschen ist. Seines Zornes. 7. Kapitel, ein Einschub. Ich sagte Ihnen, das 7. Kapitel ist ein Einschub, denn das 8. beginnt dann, als das Lamm das 7. Siegel öffnete. Und dieser Einschub ist wahrscheinlich, ich kann das nicht nachweisen, aber wahrscheinlich geplant als eine Art Kontrastwirkung, weil der Einschub ist von unendlicher Schönheit und tröstlichem Inhalt. Darauf sah ich 4 Engel an den 4 Ecken der Erde stehen. Sie hielten die 4 Winde der Erde zurück, damit kein Wind wehe über Land oder Meer oder irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel herkommen von Sonnenaufgang. Er trug das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit lauter Stimme den 4 Engeln zu, denen Macht gegeben war, Land und Meer zu versehren. Versehret nicht Land noch Meer noch Bäume, bis wir die Diener unseres Gottes mit dem Siegel bezeichnet auf ihrer Stirne. Und ich hörte die Zahl der bezeichneten 144.000 Bezeichnete aus allen Stämmen der Kinder Israels. Dann werden die 12 Stämme aufgezählt und von jedem Stamm sind es 12.000 Bezeichnete. Nehmen Sie jetzt das Bild nicht mit Fantasie, sondern lassen Sie das Bild so auf sich wirken. Bilder muss man, also die visionären Bilder muss man hören, weil sie nicht mit der Philosophie, mit der Fantasie, in den kann man sie nicht darstellen. Das sind nicht bildhafte Vorstellungen, das sind bildhafte Aussagen, die man also quasi mit sehenden Ohren hören muss. 4 Engel an den 4 Ecken der Erde stehen. Die Erde wurde damals als eine Scheibe, hat man sich vorgestellt, die entweder kreisrund oder viereckig dargestellt worden ist. An den 4 Ecken der Erde stehen 4 Engel und halten die Stürme ab. Das Zerstörende, und es entsteht also ein Raum des Friedens, der Schonung, der Stille, der Geborgenheit, ein Raum. Und was geschieht in diesem Raum der Geborgenheit, in diesem Raum der Freiheit, des Lebens, was geschieht dort? Ich sah einen anderen Engel herkommen von Sonnenaufgang, das ist Sonnenaufgang, ist Christus, auch im Evangelium, im Benediktus, ist er, der vom Sonnenaufgang herkommt. Also von Christus her kommt einer, er trug das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen Macht gegeben war, Land und Meer zu versehren. Also diese Katastrophen werden von den Engeln zurückgehalten, und in dem Moment, wo die Engel auslassen, stürzt also die Katastrophe über der Menschheit zusammen. Da haben sie wieder das Gegenbild, nicht? Dass auf der einen Seite diese Gewährung des Gottwidrigen, dass die einfach eine Wirklichkeit ist. Und auf der anderen Seite seine Behütung, seine Führung, dass alles bis zur letzten Kleinigkeit in seiner Hand ist. Und da kommt der Engel mit dem Siegel des lebendigen Gottes, versehret nicht Land noch Meer noch Bäume, bis wir die Diener unseres Gottes mit dem Siegel bezeichnet auf ihrer Stirne. Es erfolgt die Besiegelung, das ist einer der ältesten theologischen Termini, also ein Fachausdruck der Theologie des ersten Jahrhunderts. Die Besiegelung besagt die zwei Initiationssakramente, also die zwei Sakramente, durch die man ins Gottesvolk aufgenommen wurde. Das ist die Taufe und die Firmung. Damals war ja Taufe und Firmung eine Einheit. Nicht, weil die Erwachsene getauft wurden und die sind nach der Taufe gefirmt worden. In der Ostkirche heute noch. In der Ostkirche werden zwar Säuglinge getauft, aber der Säugling wird gefirmt. Taufe und Firmung sind heute in der Ostkirche noch eine Einheit. Und diese zwei Sakramente, da haben wir noch seinerzeit im Katechismus gelernt, dass sie ein unauslösliches Merkmal einprägen. Also da haben sie den Begriff Besiegelung bis in unseren Sprachgebrauch. Und die Besiegelung besagt Eigentum. Denn besiegelt waren die Sklaven. Die Sklaven haben entweder am Oberarm, so wie die SS seinerzeit, entweder am Oberarm oder an der Stirn das Siegel ihres Besitzers getragen, so wie bei uns die Tiere, nicht? Da haben, weiß ich, welche Rinder haben ein Siegel aufgebrannt am Hinterfuß oder wo. Und so waren die Sklaven besiegelt. Damit war das Eigentum ausgesagt. Das Siegel des lebendigen Gottes. Und das ist also Taufe und Firmung. Und diese Besiegelten sind in diesem Raum der Schonung. Also Kirche, da haben sie also dieses Volk der Besiegelten, das ist die Kirche, das ist das Gottesvolk auf der Erde. Kirche in diesem Raum der Schonung. Das Martyrium ist kein Gegensatz. Das Martyrium stört diesen Raum der Schonung nicht, diesen Raum des Friedens, der Geborgenheit, der Zuversicht. Wenn Sie Märtyrerakten lesen, würden Sie das auch finden. Das wurde erst nicht als Widerspruch empfunden. Man hat das Geborgensein im Volk Gottes wirklich als, so ähnlich hat man das selber erlebt. Und dieses Gottesvolk, die Gemeinschaft aller Besiegelten, sind also, wie gesagt, das Gottesvolk, daher die 12 Stämme Israels, weil die 12 Stämme Israels, damit hat das Gottesvolk ja begonnen. Und die Zahl ist 144.000, wir werden mehrmals auf symbolische Zahlen kommen, sind fast alle Zahlen sind Symbole. Sie dürfen also vor allem in der Apokalypse, aber auch im Alten Testament, mit Zahlen nicht als Ziffer hantieren. Sie müssen immer wissen, das ist in erster Linie eine Symbolaussage. 144.000 ist 12 zum Quadrat mal 1000. Und 12 zum Quadrat mal 1000, 12 ist die Zahl des Bundes, 12 Stämme Israels und 12 Apostel. Und wenn also 12 zum Quadrat, 12 mal 12, das ist also die Summe des Bundes, die äußerste Vollendung des Bundes, der im Alten Testament beginnt mit den 12 Stämmen Israels, im Neuen Testament mit den 12 Aposteln abgeschlossen wird, und das ist also die Vollendung, und die Zahl 1000 ist die Zahl der Vielheit. Also ein global weites, ein weltweites Gottesvolk, diese 144.000. Und dann kommt jetzt etwas, ich lese es Ihnen vor und werde es Ihnen sagen, wie ich es verstehe. Ich stehe damit, soweit ich Kommentare kenne, allerdings allein da. Ich werde Ihnen auch begründen, warum ich eine andere Deutung vertrete, obwohl ich kein Recht dazu habe, weil ich wirklich kein Fachmann bin. Nicht? Ich bin also kein Bibelwissenschaftler. Aber trotzdem glaube ich, das vertreten zu können, was ich Ihnen jetzt sage. Da haben Sie also diese erste Vision, die 144.000, das Gottesvolk, die Besiegelung in diesem Raum des Friedens, der Harmonie und der Schonung. Vers 9, wieder sah ich auf und siehe, eine große Schar, niemand konnte sie zählen, aus allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und dem Lamme, angetan mit weißen Kleidern, Palmzweige in ihren Händen, und riefen mit lauter Stimme: Heil unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme. Alle Engel standen im Raum des Thrones, der Ältesten und der vier Wesen, fielen auf ihr Angesicht vor dem Throne, beteten Gott an und riefen: Ja, wahrlich, der Lobpreis und die Herrlichkeit, die Weisheit und die Danksagung, Ehre, Macht und Stärke gebühren unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Einer von den Ältesten hub an, 24 Älteste sitzen hier um den Thron, immer noch, also die Kulisse aus Kapitel 4, der Thron und die 24 Ältesten. Einer von den Ältesten hub an und sprach zu mir: Wer sind diese in den weißen Gewändern und woher sind sie gekommen? Also etwas Eigenartiges, in den Kommentaren steht fast überall, dass das das Gleiche ist wie die 144.000, nur ist es projiziert in die Vollendung. Diese Kirche, die 144.000 ist der Anfang der Kirche, die Besiegelung, und diese sind also die Vollendung. Nur möchte ich jetzt erwähnen, dass doch ein ausgesprochener Gegensatz zwischen diesen beiden Gruppen besteht, die 144.000 Besiegelten, und das sind offensichtlich keine Besiegelten. Wieder sah ich auf und siehe eine große Schar, niemand konnte sie zählen, das kann nicht dasselbe sein wie die. Und außerdem ist hier die Rede davon, dass das große Staunen über die Leute kommt. Einer von den Ältesten waren: Ja, wer sind denn die? Das ist also gar nicht so leicht zu verstehen. Wer sind denn die eigentlich? Das ist insofern begreiflich, weil man natürlich noch bis in unsere Zeit hinein, ja, wie ich also ein Kind war, war man mehr oder weniger überzeugt, nur wir kommen in den Himmel. Und wenn ein anderer, so ist es eine große Ausnahme, wir haben natürlich auch gelernt, dass es den allgemeinen Heilswillen Gottes gibt und dass es den ordentlichen Weg zum Heil und den außerordentlichen Weg zum Heil gibt. Aber im Ernst hat das eigentlich niemand realisiert, sondern man war überzeugt, wenn jemand also zu den Sakramenten gegangen ist, wenn er ein Sterbebett noch gebeichtet hat und die Krankensalbung bekommen hat, dann ist das ein ewiges Heil, ist dann eben gesichert. Und so war es damals natürlich auch, vielleicht noch so viel intensiver. Und jetzt steht aber da, dass also diese Schar, niemand konnte sie zählen. Die 144.000, da ist eine Zahl genannt. Ich sagte zwar, es ist auch symbolisch, aber doch eine Zahl. Während da heißt es ausdrücklich, niemand konnte sie zählen. Also dass das identisch ist, diese zwei Gruppen, das lasse ich mir nicht einreden. Mir kommt also etwas ganz anderes vor und das möchte ich Ihnen sagen. Eine große Schar, niemand konnte sie zählen, an allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Sprachen. Und das Staunen besteht darin, ja, wer sind denn die, wieso haben die, die sind also nicht besiegelt offenbar, also nicht getauft, nicht gefirmt. Wer sind denn die? Die stehen auch vor dem Throne Gottes und sie haben auch weiße Gewänder und sie haben auch die Palme des Sieges in den Händen. Wer sind denn die? Und dann ist also Lobpreis der Engel, das lassen wir weg. Einer von den Ältesten hub an und sprach zu mir: Wer sind diese? Und woher sind sie gekommen? Ich antwortete ihm: Mein Herr, du weißt es. Also ich kenne mich auch nicht aus, sagt der Johannes. Ich verstehe es auch nicht, wer die sind. Wie kommen die daher? Sie tragen alle Zeichen des Heils, der Erlösung, der Gnade. Wer sind denn die eigentlich? Ich antwortete ihm: Mein Herr, du weißt es. Also ich kenne mich auch nicht aus. Da sprach er zu mir: Es sind die, die aus der großen Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen, rein gewaschen haben im Blute des Lammes. Darum sind sie vor Gottes Thron und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Heiligtum. Und wenn Sie die große Trübsal jetzt im Ernst verstehen, und so ist sie nach meiner Überzeugung auch gemeint, als die gottferne Existenz, die unerlöste Existenz. Wissen Sie, wenn man früher in meiner Jugend geredet hat, die armen Heiden, das hat man dann später sehr belächelt, dass wir Europäer mit unserem Christentum also so stolz und eingebildet sind, wir sind reich und die sind arm, aber sie sind wirklich arm. Wenn ich habe mich dann später mit Religionsgeschichte und Religionswissenschaft ein bisschen beschäftigen können. Sie muss ehrlich sagen, mir ist alles vergangen. Ich habe als Bub, so mit 16 Jahren, habe ich mein Katholischsein als eine Belastung empfunden. Eine Menge Gebote und Verbote und ich habe also weder die Größe des Erlösseins noch des Christseins irgendwie begriffen und habe damals gefunden, es wäre am einfachsten, man wäre ein Mohammedaner, nicht, dass man einmal im Leben Wallfahrten nach Mekka und im Übrigen also kann man ziemlich machen, was man will. Und das wäre mir also damals sehr sympathisch gewesen. Und dann später bin ich drauf gekommen, mir ist es vergangen. Nicht erst jetzt, wie ich in der Türkei war, sondern schon länger, wie ich mich angefangen habe, wirklich damit zu befassen. Also ich weiß, dass das wörtlich zu nehmen ist. Das sind die, die aus der großen Trübsal kommen. Die unerlöste Existenz ist eine Existenz in der Finsternis. Die in Finsternis und im Todesschatten sitzen, heißt es im Benediktus, also im Lobgesang auf die Geburt des Johannes des Täufers. Das sind die, die aus der großen Trübsal kommen. Und ich habe dann eine wunderbare Bestätigung gefunden im Zweiten Vatikanum. Das Zweite Vatikanum im Dekret über die Kirche spricht von einer abgestuften Zugehörigkeit zum Gottesvolk. Und da ist der innerste Kern des Gottesvolkes, das sind die 144.000 Besiedelten. Also dieses Gottesvolk, das um den Nachfolger des Petrus geeint ist, aus den Sakramenten lebt und die Einheit im Glauben hat. Und dann ist ein zweiter Kreis, der nicht so ganz dazu gehört, aber natürlich auch zu zählen ist, weil sie ja getauft sind. Das sind entweder die Orthodoxen, die im Glauben mit uns ziemlich übereinstimmen, aber den Papst nicht anerkennen, also zur Einheit nicht dazugehören. Oder der dritte Kreis wären dann die ganzen reformatorischen Gemeinschaften, die also auf die Reformation zurückgehen. Das sind ja also Hunderte. In Amerika allein gibt es 408 Großkirchen, nicht Sekten, sondern Großkirchen, wie sagen wir, die Methodisten oder die Presbyterianer oder die Baptisten oder die Episkopalkirche oder die Lutheraner und wie sie halt alle heißen. In den Vereinigten Staaten gibt es reformierte Großkirchen, 400 auch, dann kommen die ganzen Sekten dazu. Also alles, was man noch als getauft und als christusgläubig anerkennen kann, sagt das Konzil, die gehören, schon dadurch, dass sie getauft sind, gehören sie auch zu uns, zum Gottesvolk. Und dann geht das weiter, dann geht es weiter über die, die zwar nicht getauft sind, aber den einen wirklichen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anbeten. Das sind die Moslems und das sind die Juden. Und dann geht es weiter zu denen, die den wirklichen Gott auch nicht kennen. Ist immer vorausgesetzt, dass sie nichts dafür können, was ja bei den meisten der Fall ist. Die den wirklichen Gott auch nicht kennen, sondern die Buddhisten und der ganze ferne Osten und die Shinto und die Hindus und wie sie alle heißen, nicht? Die also nicht einmal Gott kennen. In diesen fernöstlichen Religionen ist ja eigentlich kein Gottesbegriff vorhanden, sondern nur etwas Absolutes, ein letztes Gesetz, eine letzte Wirklichkeit. Mit solchen Ausdrücken wird da also hantiert. Und dann ist sogar noch die Rede von den Atheisten, dass der Atheist, wenn er sein Gewissen als Richtschnur anerkennt, ohne Gott zu kennen, sich nach Gottes Gesetz zu richten versucht. Weil das Gewissen ist ja die, wie ich Ihnen eingangs sagte, die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden. Und das Gesetz Gottes, du sollst das Gute tun und das Böse meiden, ist also das Urgesetz, das wir mitbekommen haben. Und wenn ein Mensch wenigstens, obwohl er Gott nicht kennengelernt hat, von Christus nichts weiß, aber wenn er wenigstens hier sein Ja zu Gott spricht, indem er versucht, das Gewissen anzuerkennen, dass er dann noch ganz am Rand, aber auch noch irgendwie dazu zu zählen ist. Und jetzt erinnern Sie sich vielleicht, was wir letztes Mal gelesen haben, im fünften Kapitel beim Lamm, dieses Lamm, das geschlachtete und lebende Lamm, also der am Altar geopferte und gleichzeitig auferstandene Herr in der Eucharistie. Dieses geschlachtete und lebende Lamm hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, entsendet in alle Welt. 7 Geister Gottes, also von diesem Herzstück der Erlösung und der Verwirklichung des göttlichen Planes, das ist der Altar. Das ist also das innerste Herz des ganzen Geschehens. Und von da strahlt etwas aus. Das ist für uns alles sehr leicht vorstellbar. Wir kennen etwa die Macht der atomaren Strahlung. Wir haben also gelernt, dass die Physik, dass die Materie ungeheure Strahlungskräfte in sich birgt. Ja, glauben Sie vielleicht, dass der Geist weniger strahlen kann? Der Geist ist doch eine viel größere Potenz als die Materie. Natürlich ist das nicht jetzt also mit Geigerzählern zu messen, nicht? Das sind andere Kategorien. Aber wenn schon Menschengeist, nehmen Sie diese großen geistigen Bewegungen, ob es der Marxismus ist oder der Nationalsozialismus war, Millionen Menschen davon erfasst und geprägt und geformt und ihr ganzes Handeln bestimmt. Was Geist vermag, sind die ganzen, also die großen geschichtlichen Bewegungen stammen von irgendeinem halb verhungerten Philosophen. Der Marx ist ja auch verhungert mit seiner mit der Hälfte seiner Familie. Oder denken Sie an den schlichten, stillen, verbuckelten Kant. Nicht? Und der Kant hat praktisch die ganze Philosophie der Aufklärung, also praktisch die ganze Grundlegung der europäischen Geistesentwicklung hat der Mann praktisch in die Wege geleitet. Das ist Macht des Geistes. Der Geist macht Geschichte, Gott sei Dank nicht die Generäle. Und dieser Geist, ja, wenn der Menschengeist schon Macht hat über die Erde und über die Völker, und wie viel mehr hat der Geist Gottes Macht? Und da ist dieses Lamm auf unseren Altären, das geschlachtete und lebende Lamm, es hat 7 Hörner und 7 Augen. Hörner sind Symbol der Kraft, Augen Symbol der Erkenntnis. Diese 7 Hörner, 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, entsendet in alle Welt. Sehen Sie, und so stelle ich mir das vor, dass der allgemeine Heilswille Gottes wirklich alle Menschen erreicht, und zwar durch die Kraft und den Altären. Wir haben seinerzeit einmal gelernt, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Stimmt ganz genau. Nur haben wir das falsch verstanden, diesen Satz, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Wir haben geglaubt, also nur wer sichtbar zur Kirche gehört, der kann also sein Heil wirken. Sondern es ist außer der Kirche kein Heil, heißt wirklich, dass alles Heil, das es überhaupt gibt, von der Kirche, von den Altären der Kirche in die Welt hinausstrahlt. Und alle erreicht, die im Grund sich für das Heil öffnen. Wie weit sie dann an Erkenntnis teilhaben, wie weit ihnen Christus bekannt wird. Schauen Sie, ich denke an die vielen Jahre, die ich in der Schule zugebracht habe, im Religionsunterricht, wie viele meiner Schüler und Schülerinnen haben die Schule mit der Matura verlassen und waren völlig ungläubig, war gar nichts. Und du kannst jetzt sagen, das ist alles Verhärtung, das ist alles Bosheit, das ist alles Abwendung von Gott. Das ist nicht, sondern die sind einfach von zu Hause, von frühester Kindheit an in eine völlig religiöse Geisteshaltung hineingewachsen. Die haben mit dem Religionsunterricht überhaupt nichts anfangen können. Sie waren vielleicht ganz guten Willens, aber da hat nichts angegriffen. Ich habe also wirklich die Überzeugung gewonnen, dass die Zahl derer, die ohne eigene Schuld Christus nicht begriffen oder nicht kennengelernt haben, dass die Zahl sehr groß ist. Und das sagt das Konzil in dem Text, den ich früher zitiert habe, ausdrücklich, das ist eine Frage der persönlichen Schuld. Wie weit einer selber schuld ist, dass er Christus erkennen hätte können, aber er hat sich eben abgewendet und das nicht wollen, das ist also alles sehr schwierig. Und so stelle ich mir das vor, dass wirklich Gnade, Erlösung, Vergebung alle erreicht, die grundsätzlich guten Willens sind. Und das sagt das Konzil, dass diese Grundentscheidung, dass die dort fällt, wo ein Mensch Stellung nimmt zu seinem Gewissen. Es sind die, die aus der großen Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen, reingewaschen haben im Blute des Lammes. Darum sind sie vor Gottes Thron und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Heiligtum. Er, der auf dem Throne sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, noch wird ferner die Sonne sie sengen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm inmitten des Thrones wird ihr Hirte sein und sie leiten zu den Wasserquellen des Lebens und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Deswegen sagte ich Ihnen, das ist also ein Kontrast, wie er schärfer kaum gedacht werden kann. Das ganze 6. Kapitel, eine einzige Darstellung des Grauens, das in der Geschichte der Menschheit sich ereignet. Und in Wirklichkeit leuchtet schon die Herrlichkeit auf, die unaufhaltsam eingebrochen ist in die Welt mit dem geschlachteten und lebenden Lamm und alle erreicht, die irgendwie erreichbar sind für das Heil. Und über ihnen eröffnet sich schon die große Verheißung. Sie stehen vor Gottes Thron und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Heiligtum. Sie sind also in die Gemeinschaft hineingenommen, ihm dienen als an seinem Leben, an seinem Werk, an all dem teilhaben, übersteigt natürlich unser Begreifen. Er, der auf dem Throne sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, noch ferner die Sonne sie sengen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm inmitten des Thrones wird ihr Hirte sein. Und da hast du gerade dieses Hirtenwort, das so scheinbar gar nicht hereinpasst, das aber den verlorenen Menschen meint. Denken Sie, die Hirtengleichnisse, das verlorene Schaf bei Lukas, wo der Hirte suchen geht und die Schultern heimträgt, Und die Hirtengleichnisse im Johannesevangelium, der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe. Und da haben sie überall das Gefährdete, das Verlorene, das verlaufene Schaf. Also würde man sagen, das wird dann noch dazu stimmen zu meiner Deutung, dass es sich hier um die handelt, die nicht besiedelt sind, nicht zu den 144.000 gehören und dennoch auch vor dem Throne Gottes und des Lammes stehen. Das ist natürlich ein endzeitliches Bild. Vor dem Throne Gottes und des Lammes stehen, mit Palmzweigen in den Händen und den weißen Kleidern der Verklärung. Aber bitte, ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit dieser Deutung, weil, wie gesagt, die Fachleute alle anderer Meinung sind. Die Fachleute deuten diese unabsehbare Schar aus allen Völkern, Stämmen, Nationen und Sprachen entweder als die Schar der Märtyrer, aber ich bin überzeugt, dass die Märtyrer bei den 144.000 mitgemeint sind, weil die Märtyrer waren ja Getaufte, das sind ja Besiedelte. Oder die Erklärer sagen, das ist der Endzustand dieser 144.000 in der ewigen Vollendung. Aber dann ist die Frage hinfällig, das Staunen, wer sind denn die und woher sind sie gekommen? Also bitte, das ist meine Deutung, die sich mir aufgedrängt hat aus meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen. So, wollen wir also nun beginnen. Und wie gesagt, es wäre mir heute aufgetragen, 8, 9, 10 und 11 mit Ihnen zu besprechen, so gut ich es kann. Es wird vor allem Lesung sein und natürlich schon mit ein paar erklärenden Worten. Als das Lamm das siebente Siegel öffnete, Sie erinnern sich, ich habe Ihnen gesagt, es ist ein sehr kunstvoller literarischer Aufbau, ein sehr schönes Konzept, wobei die Ereignisse in drei Siebenreihen geschildert werden. Die sieben Siegel werden geöffnet, dann kommen die sieben Posaunen, dann kommen die sieben Zorneschalen. Und heute geht es also um die sieben Posaunen. Als das Lamm das siebente Siegel öffnete, ward es still im Himmel wohl eine halbe Stunde. Ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurde ihnen sieben Posaunen gegeben. Sehen Sie, wenn wir jetzt viel Zeit hätten, hätte ich gern mit Ihnen geredet über das Schweigen Gottes. Über das scheinbare Stummwerden des Himmels über uns. Manche werden sich erinnern, ich habe sie schon mehrmals darauf in verschiedenen Vorträgen halt aufmerksam gemacht, wie Ingmar Bergman diesen Text gedeutet hat. Ingmar Bergman, dieser berühmte Filmregisseur, der sich immer als Atheist bekannt hat, aber die stärksten religiösen Filme gedreht hat. Und da ist einer dieser Filme, der Ihnen sicher auch, wenn Sie ihn gesehen haben sollten, im Fernsehen ist er oft gebracht worden, dieser Film, der also unvergesslich ist, das siebente Siegel heißt der Film. Und das ist dieses siebente Siegel und handelt von einem Ritter, der im Kreuzzug ist, 14. Jahrhundert, aus dem Kreuzzug zurückkommt, in seiner Heimat das völlige Chaos vorfindet, weil die Pest im Lande ist und sich alle Ordnungen aufgelöst haben. Es gibt nur mehr ein Gesetz, das heißt, rette sich wer kann. Und die Menschen reagieren also völlig hemmungslos. Das ist also wüst, wie da in dem Film dargestellt wird, wie die Menschen wirklich sind, wenn also alle Hemmungen wegfallen. Nicht? Alle Hemmungen der Gewohnheit und des Ethos und der bürgerlichen Verpflichtungen und alles das. Nicht, wenn es nur mehr ums Überleben geht. Und wie da dieses entsetzliche Chaos und die Primitivität und Brutalität und Dummheit und Gemeinheit und was da alles offenbar wird an den Menschen, das ist so schauerlich, dass dem also alles vergeht, diesem Ritter. Es war alles sehr einfach, solange er im Heiligen Land war, gekämpft hat für das Grab Christi, dass es den Ungläubigen entrissen wird, da hat er sein Leben verstanden. Jetzt versteht er nichts mehr. Es ist ja alles lächerlich, es ist alles sinnlos, es ist alles eine Ungeheuerlichkeit und da ist dann ein Höhepunkt dieses Films, wo der Ritter beichten geht. Und da siehst du im Film, wie er im Beichtstuhl kniet und er beichtet, dass er den Glauben verloren hat. Er kann also, ein Gott passt in das nicht mehr hinein, was er da erlebt in seiner Heimat. Und da entsteht ein Gespräch zwischen ihm und dem Beichtvater. Und im Laufe dieses Gesprächs kommt er drauf, dass das kein Geistlicher ist, dieser Beichtvater, sondern der Tod. Da begreift er, also so ist das. Wir haben nur einen einzigen Gesprächspartner, das ist der Tod. Das einzig Absolute, das einzig Reale, das einzig Sichere in der Existenz des Menschen ist der Tod. Alles andere ist fragwürdig. Du weißt nicht, ob du morgen was zum Essen hast, du weißt nicht, ob du morgen noch gesund bist, du weißt nicht, ob morgen nicht die Welt untergeht, du weißt nicht, ob morgen die Sonne noch scheint. Sicher ist nichts. Sicher ist nur der Tod. Und wie er da begreift, dass das die einzige Wirklichkeit ist. Er stürzt aus dem Beichtstuhl heraus voller Verzweiflung und hebt die Arme empor und schreit gegen den Himmel, aber du, der Einzige, der reden könnte, du bist ja stumm. Wobei ich in Klammer hinzufüge, wenn Gott stumm ist, so scheint das. Denn es kann auch sein, dass er sehr wohl redet, aber ich taub bin. Und dass diese Welt taub ist, das wissen sie alle. Aber wo der Ingmar Bergmann seinen Ritter schreien lässt, du bist ja stumm, deswegen heißt der Film das siebente Siegel. Als das Lamm das siebente Siegel öffnete, ward es still im Himmel wohl eine halbe Stunde. Also eine gewisse Zeit ist offenbar diese Beziehung zwischen Gott und seiner Welt erloschen. Nicht weil er stumm ist, sondern weil sich der Mensch verschlossen hat und nichts mehr hört, nichts mehr vernimmt, taub ist. Dabei ist das jetzt bitte die Deutung des Ingmar Bergmann. Ich müsste jetzt also mit Ihnen lang reden um die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, was damit gemeint sein kann. Das kann ja nicht nur das gemeint sein, wenn es heißt, dass das Lamm das siebente Siegel öffnet, warte still im Himmel wohl eine halbe Stunde. Es kann auch umgekehrt sein, es kann auch sein, dass Gott wirklich schweigt. Wissen Sie, er schmeißt sich ja nicht nach uns. Wenn wir sagen, danke, wir haben kein Interesse, dann ist er still. Und das sagt der europäische Mensch seit 300 Jahren. Die Geistesgeschichte Europas ist eine sehr dunkle Geschichte seit ungefähr 350 Jahren, wo also mit aller Entschlossenheit ihm gesagt wird, danke, wir haben keinen Bedarf. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Deutungsmöglichkeiten, nur ist das Bild sehr stark. Nicht? Das Bild ist also unglaublich stark, als das Lamm das siebente Siegel öffnete, ward es still im Himmel wohl eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Sie müssen lernen, sich in die Bildsprache der damaligen Zeit hineinzudenken. Posaune hat drei Funktionen in der damaligen Zeit. Posaune ist einerseits ein Kriegsinstrument und war das Zeichen für den Angriff. Posaune ist zweitens ein Instrument bei der Königssalbung. Die Posaunenstöße bei der Salbung des Königs sind also genau im Ritus der Krönungszeremonien vorgesehen. Aber das Wichtigste bei den Posaunen, sie sind ein Kultinstrument und das ist zweifellos hier gemeint, denn der nächste Satz heißt dann, ein anderer Engel kam und trat zum Altar. Es ist also der Altar, die Posaune als Kultinstrument war den Israeliten sehr geläufig. Es waren täglich drei Posaunenstöße beim Öffnen der Tempeltore in der Früh und dann je neun Posaunenstöße beim Morgen- und Abendopfer. Also das Wichtigste am Begriff Posaune ist zweifellos Kultinstrument. Eine Ausrufung, die Posaune ist ein sehr lautes Instrument, verkündet also denen, die nicht zum Opfer kommen, dass jetzt das Opfer geschieht, dass jetzt die Tempeltore geöffnet sind und so weiter. So, das also hier von der Posaune die Gedankenverbindung zum Altar eindeutig ist. Vers 3, ein anderer Engel kam und trat zum Altar. Er hielt eine goldene Rauchschale. Viel Räucherwerk ward ihm gegeben, dass er es für die Gebete aller Heiligen darbringe, auf dem goldenen Altar vor dem Throne Gottes, und die Wolke des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels für die Gebete der Heiligen vor Gott empor. Vielleicht können Sie einen Augenblick sich auf das jetzt konzentrieren, weil das nämlich eine unglaubliche Aussage ist. Die Heiligen sind wir. Nicht die Heiligen, das sind die Getauften, weil der Getaufte ist ein geheiligter Mensch, ist in die Einigung mit Gott hineingenommen. Der Ausdruck, die Heiligen, kennen wir aus den Paulusbriefen, die Getauften heißen die Heiligen. Und nun, was geschieht? Auf diesem Altar ist das Gebet der Heiligen als ständige Anbetung, als ständige Verherrlichung des dreifaltigen Gottes eine Wirklichkeit. Damit ist also gesagt, bevor wir uns einlassen auf die ganzen Tragödien dieser Welt, denn die Apokalypse will ja Geschichtsdeutung sein und will Geschichtsdeutung aus der Schau Gottes geben. Aber bevor wir uns darauf einlassen, muss noch festgehalten werden, letztlich mündet alles in die einzige Verherrlichung des dreifaltigen Gottes. Wie gesagt, das ist leicht jetzt formuliert und es ist leicht, den Satz auszusprechen. Wir müssen also viel Zeit haben und sehr viel Stille und sehr viel Innerlichkeit und sehr viel Liebe, um das zu realisieren. Nicht? Ich kann nur versuchen, Ihnen die Apokalypse nahe zu bringen, wenn Sie dann selber Zeit haben, das durchzubetrachten, durchzubeten, dann kann Ihnen natürlich sehr viel aufgehen. Dieser Engel, was macht er? Er bringt die Gebete aller Heiligen dar, auf dem goldenen Altar vor dem Throne Gottes, und die Wolke des Weihrauchs, das ist unsere tägliche oder wöchentliche Messfeier, ist das. Dass in dieser grässlichen Welt, ich habe es oft erlebt, muss ich Ihnen sagen, dass ich, wenn ich in der Früh die Messe gefeiert habe, dass ich plötzlich mich erinnert habe an irgendwas, was ich erlebt habe, zwei Tage vorher, was mich also momentan sehr beschäftigt hat. Und das waren meistens also sehr tragische Dinge und schreckliche Einbrüche des Bösen und grässliche Zusammenbrüche des Heiligen. Und also ich habe viele Dinge mitgemacht, die mich tief getroffen haben. Und wenn ich dann Messe gefeiert habe, und Sie werden sich erinnern, nach der Wandlung ist dann der Moment, wo der Priester Hostie und Kelch, also die Konsekrierten, der Christus in der Eucharistie, emporhebt, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre. Also in dieser grässlichen Welt, wo so schauerliche Dinge passieren, ist ein Punkt, eine winzige Stelle, wo alles im Lot ist. Wo Gott in voller Weise verherrlicht, angebetet und geliebt wird. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist hier Gott, allmächtiger Vater, alle Herrlichkeit und Ehre. Also das ist hier gemeint. Das sind also dieser Engel, der bringt die Gebete aller Heiligen vor den Altar, vor den Thron Gottes. Dann nahm der Engel die Rauchschale, also ein zweites Mal. Zuerst sind diese Gebete der Heiligen, die in der Gestalt des Weihrauchs vor das Angesicht Gottes emporsteigen. Aber immer in der Bildsprache, Sie dürfen also sich nicht Weihrauch vorstellen, nicht? Das ist so, sonst missverstehen Sie die Sprechweise der Apokalypse. Das muss man mit den Ohren vorstellen, nicht mit den Augen. Mit den Augen, da kommen Sie auf Fantasievorstellungen, die die Wirklichkeit nicht treffen. Sie müssen mit den Ohren sich das vorstellen und das, was gesagt wird, also von Ihrer inneren Empfindung her, sich vergegenwärtigen. Dann nahm der Engel die Rauchschale also neuerlich, füllte sie mit dem Feuer des Altares und schleuderte sie auf die Erde nieder. Das ist klar, in dem Moment, wo also die Gottesherrschaft, die vordringende Gottesherrschaft, die ja seit dem Kapitel 5 uns geläufig ist, eine Realität ist, wird natürlich das Böse getroffen. Und das Böse wird nicht nur getroffen, es wird zerbrechen daran, an der vordringenden Gottesherrschaft. Und dieses Zerbrechen des Gottwidrigen nennen wir Gericht, nennt die Bibel Gericht. Und da haben Sie also jetzt, dass diese Verherrlichung, die auf dem Altar geschieht, einerseits totale Verherrlichung und Anbetung Gottes ist und gleichzeitig ist sie Gericht. Der Engel nahm die Rauchschale wieder, füllte sie mit dem Feuer des Altars und schleuderte sie zur Erde nieder. Donnerschläge erfolgten, Getöse, Blitze und Erdbeben und die sieben Engel mit den sieben Posaunen rüsteten sich zu blasen. Also wir haben die sieben Siegel hinter uns. Bei der Öffnung des siebenten Siegels beginnen nun die sieben Posaunen und bei der siebenten Posaune kommt dann die Überleitung zu den sieben Zorneschalen, also eine der drei Siebener reingreift in die nächste über. Und jetzt kommen also die sieben Engel mit den sieben, die sieben Engel mit den sieben Posaunen rüsteten sich zu blasen. Es blies der erste, da kam ein Hagelschlag mit Feuer, mit Blut vermischt, und ward auf die Erde geschleudert. Versenkt war der dritte Teil der Erde, versenkt der dritte Teil der Bäume und versenkt alles grüne Gras. Klingt uns also unglaublich aktuell. Dann blies der zweite Engel. Da stürzte etwas wie ein großer feuerglühender Berg ins Meer und zu Blut wurde der dritte Teil des Meeres und es starb der dritte Teil der Lebewesen im Meere und zugrunde ging der dritte Teil der Schiffe. Ich war drei Jahre in Istanbul. In Istanbul war das teuerste Fleisch war der Fisch. Denn der Fisch musste von weit her importiert werden. Sämtliche Meere um Istanbul herum, Schwarzes Meer und Bosporus und mittelländisches Mittelmeer, alles vergiftet, ist alles Quake, ist alles hin. Es starb der dritte Teil der Lebewesen im Meere. Vers 10, es blies der dritte Engel, da fiel vom Himmel ein großer Stern, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Der Name des Sternes ist Wermut. Da wurde der dritte Teil der Wasser zu Wermut und es starben viele Menschen von dem Wasser, weil es bitter geworden war. Danach blies der vierte Engel und geschlagen ward ein Drittel der Sonne, des Mondes und ein Drittel der Sterne, so dass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag zu einem Drittel nicht mehr schien, desgleichen die Nacht. Ich habe das jetzt durchgehend gelesen. Sie werden sich erinnern, dass auch bei der ersten siebener Reihe, bei den sieben Siegeln, das Öffnen der ersten vier Siegel eine Einheit gewesen ist. Die ersten vier Siegel, das waren die vier apokalyptischen Reiter. Und ich habe damals schon gesagt, dass dieses Schema beibehalten wird. Alle siebener Reihen, die drei siebener Reihen, haben diese Einteilung, die ersten vier, also Einheiten bilden etwas Gemeinsames, dann kommen zwei und dann kommt ein Zwischenstück und dann kommt das Letzte. Und so haben wir es gehabt bei den sieben Siegeln, da waren die vier apokalyptischen Reiter, das Öffnen der ersten vier Siegel, dann war fünftes und sechstes Siegel, die Heiligen und das Gericht, und dann kam die Pause, da haben wir gelesen, fünftes, sechstes und siebtes Kapitel. Und dann kam, als das Land das siebente Siegel öffnete, haben wir heute gelesen, da war es still im Himmel eine halbe Stunde lang und es beginnen die sieben Posaunen. Und so haben sie es hier wieder jetzt, das waren also die ersten vier Posaunen, wobei gesagt wird, Gericht, ich habe Ihnen früher gesagt, dass also das Wesentliche an dieser ganzen Auseinandersetzung die Konfrontation von Heilsgeschichte und Unheilsgeschichte ist. Es gibt eine Heilsgeschichte, das ist das Anbrechen der Gottesherrschaft mit der Auferstehung Christi. Und die ist unaufhaltsam und die geschieht wirklich, also bis es sich vollendet. Und es gibt die Unheilsgeschichte, wonach sich das Gottwidrige, das Satanische, das Dämonische, natürlich, indem die Menschen sich dem öffnen, zum Gegenangriff antritt. Und es entsteht also diese unglaublich, also brisante Konfrontation zwischen Aufbrechen der Gottesherrschaft, unaufhaltsam Anbrechen der Gottesherrschaft auf der einen Seite und leidenschaftlicher, fanatischer Gegenwehr des Widersachers auf der anderen Seite. Und das führt zu diesen Katastrophen, die sich nun nach diesen ersten vier Posaunen auf die vernunftlose Kreatur also erstrecken. Da haben sie bei der ersten Posaune das Festland. Versenkt war der dritte Teil der Erde, versenkt der dritte Teil der Bäume, versenkt alles grüne Gras, Sie sehen ja die versenkten Bäume rund um das. Das deute ich nur an, weil man ja immer für die Gegenwart verstehen muss. Wissen Sie, wenn ich vor 100 Jahren darüber geredet hätte, hätte ich natürlich nicht vom Waldsterben geredet, was das damals nicht gegeben hat. Ich hätte Ihnen wahrscheinlich die damalige Zeit deuten müssen, die es auch gegeben. Das gilt wirklich für alle Zeit und ich muss halt schauen, wie das in unserer Zeit sich manifestiert. Dann haben Sie die zweite Posaune, da geht es um das Meer, das habe ich Ihnen angedeutet, was ich von Istanbul erlebt habe. Dann kommt das ist nachweisbar, dass das Waldsterben, dass die Vergiftung unserer Meere, dass das alles letztlich Sünde ist. Kommt nur aus dem kapitalistischen Denken, kommt nur aus der Bequemlichkeit der Menschen, die also alles ausbeuten, brutal ausbeuten, ohne zu fragen, was werden unsere Kinder oder unsere Enkel mal machen. Das ist ihnen völlig wurscht. Da ist also eindeutig Geist der Sünde, da ist der Geist des Bösen, das Diktierende an dieser ganzen technischen Entwicklung. Dann der dritte Engel, da fiel vom Himmel ein großer Stern auf die Wasserquellen. Das ist das Süßwasser, das ist für den orientalischen Menschen der damaligen Zeit das Lebensprinzip. Sie dürfen nicht vergessen, heute noch ist im Orient Wasser der wichtigste Rohstoff und nicht Öl. Weil Wasser viel kostbarer ist als das Öl. Das Öl ist rund um dumm überall da im vorderen Orient, aber Wasser ist sehr selten. Und das Wasser ist vergiftet. Und dann blies der vierte Engel und dann geht es also auf die Sternenwelt. Es ist also hier gemeint, der gesamte Kosmos ist von den Folgen der Sünde betroffen. Die Sünde hat sie ihr Reich aufgerichtet und ihr Reich ist ein Reich der Zerstörung, des Unterganges, des Todes. Und so haben sie ja, das können sie in unserer Zeit ja bis in die Sternenwelt können sie das nachweisen. Es ist ja bekannt, dass bereits die, die Stratosphäre weitgehend geschädigt ist, sodass also die Weltraumstrahlung ungeschützt auf die Erde kommt, und wenn das so weitergeht, das machen vor allem die Flugzeuge, machen das durch die unglaublichen also Schädigungen der Stratosphäre und der Ozonschicht, und wenn das also so weitergeht, dann werden die Weltraumstrahlen also immer mehr und mehr auf diese Erde einwirken können, das heißt dann, dass die Polkappen schmelzen werden, und wenn die Nordpol und Südpol, wenn diese Eismassen zu schmelzen anfangen, dann ist also dann ist Sintflut, und zwar nicht begrenzt auf das Zwischenstromland Euphrat-Tigris, sondern Sintflut der ganzen Welt. Dann sauft also die Hälfte der Welt ab, wenn die Polkappen schmelzen. Also gut, das war also die Tragödie der vernunftlosen Schöpfung. Die Posaunen kündigen das an. Vielfach ist es im Bild der ägyptischen Plagen. Immer wieder also der Hinweis auf die Geschichte Israels. Ägypten ist ein Symbolwort für Unterdrückung und Feindseligkeit gegen das Gottesvolk. Und dieses Gottesvolk ist jetzt in der Apokalypse, das sind die Christen, ist die Kirche. Und dort, wo also man wo man gegen Christus, der in seinem Gottesvolk gegenwärtig ist, auf diese Weise entgegentritt, dort riskiert man nicht nur, sondern man ruft herbei das Gericht, in dem Sinn, wie ich es Ihnen angedeutet habe. Vers 13, da schaute ich auf und hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen, der schrie mit lauter Stimme, wehe, wehe, wehe den Erdbewohnern zufolge der weiteren Posaunenstöße von den drei Engeln, die noch blasen werden. Vier Engel haben schon geblasen, noch drei werden blasen, daher drei wehe, wehe, wehe. Und wem gelten diese neuerlichen Wehe, sie gelten den Erdbewohnern. Was wir bis jetzt gehört haben, war die vernunftlose Schöpfung, die Welt, der Kosmos, aber jetzt geht es um die Menschen, jetzt geht es um uns. Wehe den Erdbewohnern zufolge der weiteren Posaunenstöße von den drei Engeln, die noch blasen werden. 9. Kapitel, es blies der fünfte Engel, da sah ich einen Stern vom Himmel auf die Erde niedergestürzt, ihm ward der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben, und er schloss den Schlund des Abgrundes auf. Da stieg ein Qualm aus dem Schlund empor, wie der Qualm eines mächtigen Ofens, so dass Sonne und Luft verfinstert ward von dem Rauch aus dem Schlunde. Aus dem Qualm brachen Heuschrecken hervor über die Erde, denen Macht gegeben ward, wie die Skorpione der Erde sie besitzen. Es ward ihnen aufgetragen, weder der Erde Gras, noch irgendein Grün, noch einen Baum zu versehren, sondern nur die Menschen, die nicht auf ihrer Stirne das Siegel Gottes tragen. Aber nicht sie zu töten, ward ihnen gegeben, sondern 5 Monde lang sie zu peinigen. Ihr Quälen ist wie das Quälen des Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Das sind also Dinge von einer schrecklichen Realistik. Nicht, da ist von der seelischen Katastrophe des Menschen die Rede, der sich Gott verweigert. Und das ist der europäische Mensch. Jetzt hast du diesen Menschen, der genau in alle diese seelischen Dunkelheiten geschlittert ist. Es blies der fünfte Engel. Ich sah einen Stern vom Himmel auf die Erde niedergestürzt. Erinnert uns, das kommt dann noch an das 12. Kapitel, wo also der Satan aus dem Himmel gestürzt wird, wo der Kampf des Michael mit dem Satan ist. So, dass also hier jetzt die Dämonen, die dämonischen Mächte, die satanischen Mächte ins Spiel kommen. Ich habe öfter schon davon geredet, ich möchte das jetzt hier nicht weiter ausbreiten, weil das würde sonst viel zu lang werden, aber die Apokalypse spricht immer wieder von der Realität dämonischer Gewalten. Das sind Geistmächte, die wir nicht kennen. Geistmächte, Daimon auf Griechisch, eine außermenschliche Macht, die sich gottfeindlich verhält. Das sind die Dämonen. Von denen ist hier die Rede, weil die werden vom Himmel niedergestürzt. Ihm war der Schlüssel zum Schlunde des Abgrunds gegeben, das ist das damalige Weltbild. Es gibt den Himmel, es gibt die Erde, das ist wie eine Scheibe, hat man sich das gedacht. Und unter dieser Erde ist die Unterwelt. Und da gehen Schächte hinunter in die Unterwelt und dort hausen die Dämonen. Und von diesem Weltbild her heißt es also hier, ihm war der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Er schloss den Schlund des Abgrunds auf, da stieg ein Qualm aus dem Schlund empor, wie der Qualm eines mächtigen Ofens. Also aus diesem Abgrund, wo die Dämonen hausen, kommt alle Finsternis, kommt alles, alle Angst, alles Grauen. Wenn Sie also Qualm und Finsternis sich in der Symbolik vorstellen, dann ist genau das, was Hunderttausende unserer Umgebung in ihrer Seele tragen. Nicht? Das ist genau die Frustration, die permanente, das ist diese Verneinung des Lebenswillens, das ist die Sinnlosigkeit, der Sinnverlust aller Existenz. Das ist, ich habe unlängst, vorige Woche war es in der Presse, in der Wiener Zeitung, die Presse, da war ein ganzseitiger Artikel über die Verweigerung des Lebens, ging das Leben, da war, also es war ein erschütternder Artikel, da war die Rede angefangen von der Selbstverständlichkeit der Abtreibungen, nicht, dass also ein Leben zu töten, das spielt überhaupt keine Rolle, dann von der weiteren Lebensverneinung der Jugendlichen, die in so und so vielen bis zum Selbstmord geht, dann steht von der Selbstverständlichkeit der Gewalttätigkeit bei den Erwachsenen, wegen jeder Kleinigkeit zieht er sein Messer raus und sticht aus dem anderen in den Bauch oder seiner Frau, das lesen sie täglich in der Zeitung, nicht? Und das geht dann bis zu ganz nüchterner Planung des totalen Weltunterganges, die ganzen Raketenrüstungen und die ganze Vorbereitung auf den Krieg der Sterne, das ist nichts anderes als totale Vernichtung, ohne die geringsten Hemmungen, nicht? Das spielt ihnen gar keine Rolle, ob 10 Millionen Menschen verrecken. Das spielt keine Rolle mehr.